Dieser Tuffstein war nur ein Beispiel für die Rohstoffe, die das bis zu 746,9 Meter hohe Mittelgebirge seit Jahrtausenden lieferte. Die Region ist geologisch ein Teil des linksrheinischen Schiefergebirges, welches wiederum zu den Ardennen und dem Hohen Venn in Belgien und Luxemburg übergeht. Im Laufe von Millionen von Jahren formte sich dieses Rumpfgebirge aus dem ursprünglichen Urgebirge der variszischen Gebirgsbildungsphase, das später erneut angehoben und durch Erosion abgetragen wurde. Die ältesten Gesteinsschichten finden sich im Bereich des Stavelot-Venn-Sattels, wo kambriumzeitliche Gesteine von rund 550 Millionen Jahren Alter zutage treten. Weite Teile des Grundgebirges bestehen jedoch aus Tonschiefer, Kalkstein, Quarzit und Sandstein aus dem Devon. Diese devonischen Gesteine lagerten sich in einem Meeresbecken ab, das den Abtragungsschutt des großen Nordkontinents Laurussia aufnahm, der sich im Silur durch die kaledonische Gebirgsbildung gebildet hatte. Gegen Ende des Unterkarbons erfasste die variszische Gebirgsbildung das Meeresbecken, schob es zusammen und hob es heraus. So entstand ein Teil des variszischen Hochgebirges, das im Oberkarbon und frühen Perm weite Bereiche Europas umfasste. Seit dieser Faltung blieb die Region im Wesentlichen Festland. Das variszische Gebirge wurde in der Permzeit weitgehend abgetragen, wodurch ein flacher Gebirgsrumpf übrig blieb. Nur für kurze Zeit und in Teilen wurde dieser Rumpf später noch vom Meer überflutet. Ablagerungen aus der Trias und dem Jura sind in der Eifeler Nord-Süd-Zone erhalten geblieben, einer Senkungszone, die sich von der Trierer Bucht im Süden bis zur Niederrheinischen Bucht im Norden erstreckt. Diese Zone stellte zeitweise eine Meeresverbindung zwischen Nord- und Mitteleuropa dar. Ab dem Pliozän setzte eine erneute Hebung des rheinischen Schiefergebirges ein, die das heutige Landschaftsbild mit flachen Hochebenen und tief eingeschnittenen Tälern prägte. Ein markantes Merkmal dieser Landschaft ist der Vulkanismus, der vor 50 Millionen Jahren begann und bis in die geologische Gegenwart reicht. Er schuf zahlreiche landschaftsbestimmende Vulkanbauten, Lavaströme sowie ausgedehnte Decken vulkanischer Auswurfsmassen aus Tuff und Bims. Schon im frühen Tertiär gab es Vulkanausbrüche, hauptsächlich in der Hocheifel, bevor der Vulkanismus in Siebengebirge und Westerwald aktiv wurde. Dieser Hocheifel-Vulkanismus erlosch vor etwa 15 bis 20 Millionen Jahren. Der Vulkanismus der West- und Osteifel ist wesentlich jünger. In der Westeifel begann er vor rund 700.000 Jahren in der Gegend um Daun, Hillesheim und Gerolstein. Er formte eine Kette von Aschevulkanen, Schlackenkegeln, Maren und Kratern, die von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die jüngsten Mare sind nur wenig älter als 11.000 Jahre. In der Osteifel setzte der Vulkanismus vor etwa 500.000 Jahren ein, in der Nähe des heutigen Laacher Sees. Er dehnte sich nach Süden bis ins Neuwiederbecken aus und überquerte im Osten den Rhein. Die hier ausgestoßenen Basaltlaven, Bims und Aschentuffe erreichten ein weitaus größeres Volumen als in der Westeifel. Ein gewaltiger Vulkanausbruch beendete vorläufig den Osteifel-Vulkanismus.
Dabei entleerte sich die Magmakammer und brach ein, wodurch eine Caldera entstand. In dieser Caldera bildete sich der heutige Laacher See. Die Asche dieses Ausbruchs findet sich heute in Ablagerungen in ganz Mitteleuropa, sogar bis nach Bornholm. Die Ursache des Eifelvulkanismus liegt in Magma, das aus den oberen Bereichen des Erdmantels aufsteigt. Dieses Magma gelangt entweder direkt zur Erdoberfläche oder sammelt sich in einer tiefliegenden Magmakammer. Obwohl die letzten großen Ausbrüche lange zurückliegen, gilt die Eifel geologisch weiterhin als vulkanisch aktiv, was sich in austretenden Gasen wie Kohlenstoffdioxid im Laacher See zeigt. Schon in der Altsteinzeit war die Eifel von Neandertalern und modernen Menschen besiedelt. Fundplätze wie die Buchenlochhöhle und die Magdalena-Höhle bei Gerolstein belegen dies. Die Artefakte aus der Magdalena-Höhle zeigen, dass die Region selbst während des Maximums der letzten Kaltzeit von Menschen aufgesucht wurde. Die reichen Bodenschätze weckten früh das Interesse der Bewohner. Ausgrabungen belegen, dass bereits in der Eisenzeit Eisen verarbeitet wurde. In Hillesheim entstand in der Latenezeit, im 5. Jahrhundert vor Christus, die erste Verhüttungsanlage nördlich der Alpen. In der Römerzeit entwickelte sich die Eifel zu einem bedeutenden Wirtschaftsraum. Bei Bitburg fand sich eine Eisenschmelze, in der das Metall in fast industriemäßiger Weise verarbeitet wurde. Blee, Galmei, Eisen, Kalk und Steine wurden abgebaut. Der Handel profitierte von den römischen Fernstraßen. Ein Netz solcher Straßen durchquerte die Eifel, darunter die Römerstraße von Trier nach Köln. Diese Straßen ermöglichten den Transport der abgebauten Rohstoffe und den Austausch von Gütern. Gleichzeitig entstand um das Jahr 80 nach Christus ein beeindruckendes Bauwerk, das die Region mit der römischen Metropole verband: die Eifelwasserleitung. Sie versorgte die Colonia Claudia Ara Agrippinensium, das heutige Köln, mit frischem Wasser aus der Eifel und zählt zu den längsten Aquädukten des Römischen Reiches. Tausende römischer Legionäre und Arbeiter waren über Jahrzehnte hinweg mit dem Bau dieses komplexen Systems beschäftigt, das die Wasservorkommen der Eifel nutzbar machte und die Stadt über eine Strecke von bis zu 95 Kilometern versorgte. Im Spätmittelalter war die Eifel ein umkämpftes Grenzgebiet. Die Region lag zwischen den Einflusssphären der Erzbistümer Kurköln und Kurtrier, der Grafschaft Luxemburg und des Herzogtums Jülich. Diese geografische Lage führte zum Bau einer großen Zahl von Burgen, die primär der Grenzsicherung dienten. Viele davon sind heute nur noch als Ruinen erhalten. Durch geschickte Politik gelang es einigen kleineren Fürstentümern und Abteien, ihre Selbstständigkeit zu bewahren, darunter das Haus Manderscheid-Blankenheim, die Grafschaft Salm-Reiferscheid und die Abtei Prüm. Die Berg- und Hüttenwerke, die sich in der Eifel etablierten, hatten einen großen Bedarf an Grubenholz und Holzkohle für die Verhüttung. Zusammen mit dem hohen Bedarf an Bau- und Brennholz und der bis ins 19. Jahrhundert weit verbreiteten Schiffelwirtschaft, einer extensiven Form der Landnutzung, führte dies im 17. und 18. Jahrhundert zu einer fast vollständigen Abholzung der Wälder. Um 1800 war die Eifel weitgehend eine Wiesen- und Heidelandschaft, auf der vor allem Schafherden weideten. Die kargen Ackerböden ließen keine reichen Ernten zu und die Bevölkerung verarmte zusehends. Der Niedergang von Bergbau und Hüttenbetrieben nach der Mitte des 19. Jahrhunderts verschärfte die soziale Lage. Hinzu kamen die Belastungen durch französische Truppen, die die Eifel als Durchmarschgebiet nutzten und von der Bevölkerung Fouragegelder forderten. Mit dem Beginn der preußischen Herrschaft im Jahr 1815 änderte sich an den sozialen Bedingungen wenig. Die Eifel wurde als ärmliches Randgebiet des Reiches, oft als Preußisch-Sibirien bezeichnet, primär aus militärischen Gründen betrachtet. Die Versetzung in die rein katholische Eifel glich für viele preußische Beamte und Offiziere, die überwiegend Protestanten waren, einer Strafversetzung. Das Landschaftsbild änderte sich jedoch durch die preußische Politik. Eine planvolle Aufforstung wurde betrieben, auch wenn dabei standortuntypische Nadelbäume eingesetzt wurden. Das 19. Jahrhundert war von wiederholten, schweren Hungersnöten geprägt, die die Eifel heimsuchten, insbesondere in den Jahren 1816-17, 1847 und 1879-80. Eine Denkschrift aus dem Jahr 1853 beschrieb die dramatische Situation. Viele Bewohner kannten keine andere Nahrung als Kartoffeln und Brot, das oft aus einer Mischung von Hafermehl und Kartoffeln bestand. Es wurde geschätzt, dass 2/3 der Bevölkerung nur einmal im Jahr Fleisch aßen. Die Folgen dieser mangelhaften Ernährung waren gravierend. Im Jahr 1852 galten von allen Stellungspflichtigen lediglich 10% als tauglich für den Heeresdienst. Viele Bauern waren wegen der kargen Böden und des rauen Klimas, das immer wieder zu Missernten führte, verschuldet. Nach Berichten über den Hungerwinter 1879-80 entstand im Deutschen Reich eine Welle der Solidarität. Im Jahr 1883 wurde der Eifelfonds aufgelegt, der innerhalb von 18 Jahren 5,5 Millionen Mark für Meliorationen, die Aufforstung von Ödland und Flurbereinigungen mobilisierte. Der schlechte Zustand der Wege und Straßen hinderte lange Zeit die wirtschaftliche Entwicklung. Doch mit der Reichsgründung wurden viele Eisenbahnstrecken gebaut, die vor allem militärisch-strategischen Zwecken dienten, da die Eifel eine Grenzlage zwischen dem Deutschen Reich Belgien und Luxemburg einnahm. Diese verbesserte Verkehrsinfrastruktur förderte nebenbei den aufkommenden Tourismus. In den 1920er Jahren wurde der Nürburgring gebaut, um die Wirtschaft weiter zu stärken. Die Grenzregion der Eifel blieb auch im Zweiten Weltkrieg nicht verschont. Dem Bau des Westwalls folgten von September 1944 bis Januar 1945 heftige Gefechte, darunter die Ardennenoffensive, insbesondere in der Nordeifel. Die Überreste von Bunkeranlagen und Panzersperren zeugen noch heute von dieser Zeit. Im Hürtgenwald, Schauplatz der verlustreichsten Schlacht im Westen, erinnern Soldatenfriedhöfe wie der in Fossenack an die Ereignisse des Krieges. Heute gelten weite Teile der Eifel als strukturschwach, mit wenigen großen Industrieansiedlungen, ausgenommen die Pellenz im Neuwieder Becken.
Landwirtschaft wird hauptsächlich in bestimmten Tallagen und tieferen Gebieten betrieben, etwa in Teilen der Südeifel, der Voreifel und dem Maifeld. Ein wachsender Anteil der landwirtschaftlichen Betriebe hat auf Pferdepensionen umgestellt, von denen einige als Wanderreitstationen Übernachtungsmöglichkeiten für Reiter und Pferde anbieten. An Rhein, Mosel und Ahr sowie in der Wittlicher Senke ist der Weinbau verbreitet. In der Wittlicher Senke findet auch Tabakanbau statt. Bei Holztum im Prümtal wird Hopfen für eine große Brauerei angebaut. In den Hochlagen sind vor allem Forst- und Milchwirtschaft möglich. Der Bergbau wird in der Eifel weiterhin betrieben. Bei Rahlingen an der Sauer wird im Peterstollen Gips abgebaut. In der Osteifel, insbesondere im Werakessel, wird vulkanische Kohlensäure gewonnen. Traditionell wichtig war der Schieferabbau, beispielsweise in der Grube Katzenberg bei Main. Auch der Abbau von Bims, Basalt und anderen Gesteinen und Mineralien hat eine lange Geschichte und wird fortgesetzt. Das Wasser der Eifel hatte bereits in der Römerzeit wirtschaftliche Bedeutung, als die Eifelwasserleitung die Colonia Claudia Ara Agrippinensium versorgte. Heute dienen zahlreiche Stauseen der Wasserversorgung. Die vielen Mineralquellen der Eifel, die auf die vulkanische Vergangenheit zurückzuführen sind, sind ebenfalls bekannt. Große Abfüller wie Gerolsteiner Brunnen und Apollinaris nutzen diese Quellen. Der Tourismus hat nach dem Zweiten Weltkrieg an Bedeutung gewonnen. Die Ausweisung des Nationalparks Eifel im Jahr 2004 und der Ausbau der naturkundlichen Infrastruktur in der Vulkaneifel haben diesen Sektor gestärkt. Der Eifelpark, die Maare und Seen sind beliebte Ausflugsziele. Im Winter bieten einige Hochlagen wie der Schwarze Mann bei Prüm oder der Weiße Stein bei Hellenthal Wintersportmöglichkeiten. Für Motorsportfans sind der Nürburgring mit seiner Nordschleife und der Circuit de Spa-Francorchamps im belgischen Teil der Eifel bekannte Anziehungspunkte. Auch der Wandertourismus ist wirtschaftlich wichtig, was sich in steigenden Übernachtungszahlen und einem wachsenden Wegenetz zeigt. Der 2009 eröffnete Eifelsteig verläuft von Aachen quer durch die Eifel bis nach Trier. Die Eifel inspirierte auch die bildende Kunst. Ab dem 19. Jahrhundert wurde die Landschaft durch die Eifelmaler bekannt. Karl Friedrich Lessing und Johann Wilhelm Schirmer leiteten in den späten 1820er Jahren diese Entwicklung ein. Ihnen folgten weitere Künstler der Düsseldorfer Malerschule, darunter Fritz von Wille, der als bekanntester Eifelmaler galt und ein deutscher Impressionist war. Auch Eugen Bracht malte hier mit Kollegen und August von Brandis hielt sich oft mit Architekturstudenten aus Aachen in der Eifel auf, um ihnen die Landschaftsmalerei näher zu bringen. Von Brandis sind zwei Gemälde der Manderscheider Burgen überliefert. Die Region umfasst Städte wie Adenau, Bad Münstereifel, Bitburg und Daun. Die Bewohner der Region, bekannt als Eifler oder Eifeler, teilen somit eine gemeinsame Geschichte und Kultur, die ihre Identität prägt und bilden einen Teil der Art Homo sapiens, den Mensch.